The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 7. Mai.
Ich freue mich über die fröhliche Stimmung im Hause.
Und als Julia Klöckner mit diesen Worten die gestrige Bundestagssitzung zur Kanzlerwahl eröffnete, da ahnte sie nicht, dass diese Sitzung historisch werden würde. Denn nur knapp eine Stunde später verkündete Klöckner, was noch keine Bundestagspräsidentin und auch kein Bundestagspräsident vor ihr verkünden musste.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt worden.
Die Fraktionen möchten sich beraten und wir werden mit einem Signal.
Das knappeste Ergebnis holte Konrad Adenauer 1949. Er erhielt exakt die 202 Stimmen, die er für die absolute Mehrheit benötigte. Nach der Ergebnisverkündigung sagte Adenauer zu dem neben ihm sitzenden CDU-Kollegen Robert Pferdmenges, et het noch immer Jortje Jange. Für Friedrich Merz ist es dann im zweiten Wahlgang auch noch gut gegangen. Und so konnte er um 16.16 Uhr auf die Frage der Bundestagspräsidentin, ob er die Wahl annehme, antworten:
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Was aber sind die Erkenntnisse aus dem, was sich am gestrigen Tag im Parlament abgespielt hat? Erstens, dass die künftige schwarz-rote Koalition im ersten Wahlgang nicht die nötige Kanzlermehrheit zustande brachte, dass es insgesamt 18 Abweichler gab, steht für mehr als die Fragilität dieses Regierungsbündnisses. Es zeigt die Not der Parteien in der demokratischen Mitte insgesamt. Weil die Ränder erstarken, schrumpfen ihre Mehrheiten. Damit Koalitionen aus der Mitte überhaupt noch zustande kommen, müssen weitreichende Kompromisse eingegangen werden. Anders als in Bundesländern wie Thüringen oder Sachsen haben die Parteien der demokratischen Mitte auf Bundesebene aber noch eine Mehrheit. Nur sind sie es selbst, die sich ihrer Handlungsfähigkeit berauben und sich so schwächen. Wie jetzt Union und SPD bei der Kanzlerwahl. Oder wie in der Spätphase des letzten Bundestags bei der Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz, als die Union und die Ampelparteien die Chance auf einen gemeinsamen Weg vergaben. So nahm die Union dann die Stimmen der AfD in Kauf. Das Gesetz bekam dennoch keine Mehrheit. Die Inhalte dieses Gesetzes, dem sich die SPD damals verweigerte, stehen nun übrigens allesamt im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Womit wir bei der zweiten Erkenntnis wären, die Rolle der AfD. Die selbsternannte Alternative hat am gestrigen Tag bewiesen, dass ihr an der Stabilität der Demokratie wenig gelegen ist.
Ja, ein guter Tag für Deutschland, so muss man es bezeichnen und so darf man es auch bezeichnen.
So der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla nach dem verlorenen ersten Wahlgang von Friedrich Merz. Destruktion ist das Geschäftsmodell der AfD, die drohende Staatskrise für sie ein Triumph. Natürlich ist die Opposition nicht für Kanzlermehrheiten verantwortlich, sehr wohl aber trägt sie Verantwortung für das politische System, deren Teil sie ist. Mit ihrem Auftreten am gestrigen Tag ist es die AfD selbst gewesen, die die Brandmauer ein Stück weit höher gezogen hat. Und das ist die dritte Erkenntnis. Den Unvereinbarkeitsbeschluss in Bezug auf die AfD hat die CDU am gestrigen Tag aufrechterhalten. Den mit der Linken allerdings nicht. Denn um die nötige Zweidrittelmehrheit für einen zweiten Kanzlerwahlgang noch am selben Tag zustande zu bekommen, ohne dafür die AfD mit ins Boot zu holen, brauchte es die Stimmen der Linken. Und damit auch Absprachen mit den Linken. Also eine Zusammenarbeit. Und hier offenbart sich das Dilemma der Regierungspartei CDU. Die Parteien der demokratischen Mitte haben zwar noch Mehrheiten für Koalitionen, aber keine verfassungsgebende Mehrheit mehr im Bundestag. Für die braucht es jetzt die Extremen, die AfD oder die Linke. Friedrich Merz ist nun Bundeskanzler. Er will das Land verändern. Am gestrigen Tag hat sich gezeigt, dass sich wohl auch seine Partei verändern wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carina Mösbauer, Chefreporterin Politik bei The Pioneer, und Robin Alexander von Welt analysieren gleich die Geschehnisse und die politischen Folgen des gestrigen Tages.
In der politischen Mitte werden Dinge zusammen gezwungen, die eigentlich nicht zusammengehören.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat spannende Zahlen von der Wall Street. Außerdem suchen wir die Löcher im Käse und gedenken eines tragischen Musikgenies. Und jetzt wollen wir mit Journalisten sprechen, die vor Ort im Bundestag waren und die Wahlachterbahn des gestrigen Tages nah mitverfolgt haben. Unsere Chefreporterin Politik Carina Mösbauer war bei der Kanzlerwahl vor Ort im Bundestag. Sie hat die Schockstarre im Plenarsaal und das Durcheinander in den Fraktionen hautnah verfolgt. Mit ihr spreche ich jetzt über einen historischen Moment, den die schwarz-rote Koalition so schnell nicht vergessen machen wird. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Dagmar.
Carina, du warst ja gestern im Bundestag vor Ort und hast hautnah miterlebt, wie Friedrich Merz im ersten Wahlgang gescheitert ist. Nach Verkündigung des Ergebnisses war in den Gesichtern der Abgeordneten der Schock zu lesen. Und auf diesen Schockmoment folgte dann das Chaos, denn offensichtlich waren weder Union und SPD noch das Bundestagspräsidium auf ein solches Szenario vorbereitet.
Ja, absolut. Das war genau so. Denn trotz der knappen Mehrheit hat einfach niemand mit diesem Worst Case wirklich gerechnet. Und als die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner dann mit versteinerter Miene im Plenum stand und die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen zusammenbestellte und in einem Kreis mit ihnen sich beriet, da war dann irgendwie klar, da ist irgendwas schiefgegangen. Der Super-GAU war eingetreten. Denn noch nie ist ein Kanzler bei einer Wahl durchgefallen.
Carina, du hast ja auch mit Leuten gesprochen, die neben Angela Merkel auf der Besuchertribüne saßen. Also Angela Merkel wohnte zumindest dem ersten Teil der Kanzlerwahl bei. Und auch im Umfeld von Merkel auf dieser Tribüne ist dann schon kurz vor Verkündigung des Ergebnisses es unruhig geworden und man hat miteinander getuschelt.
Genau, denn Angela Merkel hat ja, wie wir wissen, auch schon ein paar Kanzlerwahlen erlebt. Genauso übrigens die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die bei ihr saß, dort auf der Besuchertribüne. Und die merken dann natürlich auch beim Beobachten der Szenen unten hinter dem Präsidiumspult, dass da irgendwas nicht nach Plan läuft. Und Rita Süssmuth soll dann den Kopf geschüttelt haben später und gesagt haben, sowas habe sie noch nie erlebt. Aber wie auch, das waren ja wirklich historische Stunden.
Und in diesen historischen Stunden nach Verkündigung des Ergebnisses, was war dann auf den Fraktionsebenen los? Was ist in den Fraktionen passiert?
Tja, also ich würde das irgendwie als so eine Art kollektive Paralyse beschreiben. Also es war eine Mischung aus einerseits Fassungslosigkeit, aber andererseits irgendwie auch eine Beklemmung. Denn auch die Abgeordneten haben ja in diesen Stunden ein komplettes Novum durchlebt. Also keiner wusste so recht, was das jetzt konkret bedeutet und vor allem, wie es auch weitergeht. Und Friedrich Merz, der hat sich dann erstmal beraten in seinem Fraktionsbüro, sowohl mit dem SPD-Chef Lars Klingbeil als auch mit eigenen Vertrauten, also sowohl die alte als auch die neue Fraktionsspitze war bei ihm, Jens Spahn, Alexander Dobrindt, Thorsten Frey und auch seine Frau und seine Töchter. Ja, und nach dieser ersten kurzen Besprechung ging Merz dann in seine Fraktion und dort hat er keinen Ton gesagt. Lediglich Spahn machte ihm dann Mut und sagte, deine Fraktion steht hinter dir. Und dafür gab es dann auch Standing Ovations und so sehr offensiven Applaus, um auszudrücken, genau so ist das. Und Teilnehmer haben mir berichtet, dass es wirklich eine sehr emotionale Sitzung war.
Und was war zeitgleich bei der SPD los? Weil Lars Klingbeil hatte ja genauso ein Problem wie Friedrich Merz.
Bei der SPD schwor Klingbeil seine Truppen auf Chorgeist und Unterstützung ein. Und er fuhr da schon, kann man sagen, relativ schwere Geschütze auf. Er baute ziemlich Druck auf und sagte eben, wenn Merz im zweiten Wahlgang nicht gewählt würde, dann drohe eine Staatskrise.
Tatsächlich wusste man ja nicht, was jetzt der formal richtige Weg ist. Es ist zwar einiges in der Geschäftsordnung festgelegt, aber zu welchem Zeitpunkt eine zweite Wahl stattfinden kann und was die Voraussetzungen für diese zweite Wahl sind, das war nicht klar.
Ja, da sprichst du genau den Punkt an, liebe Dagmar, der gestern ganz, ganz viele Menschen im Bundestag stundenlang beschäftigt hat. Denn ganz formal legt die Geschäftsordnung des Bundestags natürlich fest, wie es weitergeht. Aber wie das konkret dann in der praktischen Umsetzung ausgelegt wird, darüber herrschte eben große Unklarheit. Und da ging es gestern dann vor allem um die Frage, mit welchen Mehrheiten kann wann die zweite Wahl stattfinden? Und wie groß die Unsicherheit war, das sah man auch daran, dass dann gestern wirklich im Verlauf des Tages so unterschiedlichste Versionen auf den Fluren des Bundestags herumgeisterten. Zwischenzeitlich hieß es beispielsweise, dass ein zweiter Wahlgang am selben Tag nur mit Zustimmung aller Fraktionen, also auch der AfD-Fraktion, möglich sei. Ja, man hat dann auch Justiziare und Vertreter des Justizministeriums konsultiert. Und das Ergebnis war am Ende, eine Zweidrittelmehrheit reicht, um am selben Tag noch einen zweiten Wahlgang stattfinden zu lassen.
Und dann ging das Verhandeln mit den Grünen und mit den Linken los, weil mit der AfD wollte man unter keinen Umständen sprechen.
Also wie groß dieses Chaos war, das erkennt man auch daran, dass das Schloss Bellevue, wo Friedrich Merz ja nach seiner Wahl dann hin muss, um seine Ernennungsurkunde in Empfang zu nehmen, mehrfach auf- und abgebaut hat für dieses Event. Naja, man kann sagen, es war wirklich für alle Beteiligten ein durchaus turbulenter Tag.
Carina, ich danke dir für deine Eindrücke.
Danke dir, liebe Dagmar.
Auch mit meinem Machtwechsel-Co-Host Robin Alexander habe ich gesprochen. Er ist stellvertretender Chefredakteur bei der Welt. Robin kennt das Berliner Machtgefüge und mit ihm spreche ich über die politischen Folgen dieser Kanzlerwahl. Guten Morgen, Robin.
Hallo, Dagmar.
Die gestrige Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler, die hat ja erst im zweiten Anlauf geklappt. Ihm fehlten im ersten Wahlgang 18 Stimmen aus seiner schwarz-roten Koalition. Was ist die politische Botschaft dieses historischen Ereignisses im Bundestag, außer dass es zum ersten Mal überhaupt vorgekommen ist, dass ein Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt worden ist?
Na, ich glaube, es gibt zwei Botschaften. Die eine ist sozusagen für uns alle und die andere ist für Friedrich Merz. Mit welcher soll ich anfangen?
Fangen wir mit der für Friedrich Merz an und dann das, was an uns alle gerichtet ist.
Ja, also ich finde, Friedrich Merz, wenn er klug ist, überlegt er, was ist schiefgelaufen? Und dazu muss er ja wissen, wer hat eigentlich nicht für mich gestimmt? Und da gibt es gerade drei Thesen im Angebot, die ich erstmal alle vortrage. Die erste ist, dass Leute aus der SPD immer noch sauer sind, weil er vor der Bundestagswahl diese eine Runde gedreht hat, wo er mit der AfD für zwei Anträge und ein Gesetz gestimmt hat. Und dass die ihm das nicht verziehen haben. So, und wenn man sagt, das sind diese linken SPDler, vielleicht auch linke SPDler mit Migrationshintergrund, dann kann man sagen, das war ein Warnschuss. Wenn du nochmal irgendwas machst als Kanzler mit der AfD, dann hast du diese Leute verloren. Ja? Oder du sagst, das waren Leute, vielleicht auch Sozialdemokraten, die nicht einverstanden waren damit, wie robust Lars Klingbeil den Laden neu aufgebaut hat. Weil Lars Klingbeil hat ja den alten Management-Trick gemacht. Sage, du machst Frauenförderung, schmeiße alle Frauen raus, die so alt sind wie du und stelle neue, jüngere Frauen ein. Vielleicht fanden das einige der älteren Genossinnen nicht witzig. Wenn das die Analyse ist, kann Merz gar nichts machen. Dann ist es nämlich ein Klingbeil-Problem. Und das Dritte ist natürlich, dass in der Union einige unglücklich waren, dass die Schuldenpolitik so viel krasser und so viel anders ausgefallen ist als vor dem Wahlkampf. Und vielleicht ist es auch eine Kombination von allen dreien.
Also du hast jetzt die drei Punkte genannt, die für die Koalition intern wichtig sind. Was ist denn die Botschaft an uns alle?
Naja, die Frage war doch für uns alle, wie instabil ist eigentlich unsere Republik, unser politisches System? Weil wir haben jetzt zweimal erlebt, dass Dinge in der Mitte nicht geklappt haben. Einmal die legendären Jamaika-Verhandlungen, wo Angela Merkel keine Koalition mit FDP und Grünen aufstellen konnte. Und dann natürlich die Ampel, wo eine schon bestehende Koalition mit FDP und Grünen platzte. Und beide Male war die FDP dabei. Und es gab ja Leute, die gesagt haben, oh Gott, die FDP hat ihren Platz im Parteiensystem nicht gefunden. Die wissen nicht, was sie wollen. Es gab auch Leute, die gesagt haben, Lindner ist persönlich ein instabiler Typ. Und jetzt haben wir einen großen Moment von Instabilität erlebt, an dem ganz bestimmt nicht die FDP schuld ist, weil sie war nicht dabei und Christian Lindner auch nicht. Also das Problem, das wir in der politischen Mitte haben, geht tiefer als die FDP.
Also es ist ein strukturelles Problem. Was genau ist es denn?
Naja, dass du bewegst dich ja in einem Teufelskreis. In der politischen Mitte werden Dinge zusammen gezwungen, die eigentlich nicht zusammen gehören. Also eine Politik, die wie Friedrich Merz und Alexander Dobrindt an den Grenzen mehr Strenge und Härte zeigen will, die passt natürlich nicht zu einem linken Sozialdemokraten, der eigentlich findet, es sollte gar keine Grenzen geben. So, die müssen aber jetzt zusammen eine Regierung bilden. Und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, weil das ist ja die einzige Chance, die wir noch haben. So, und also die Schwierigkeit, Dinge zusammenzubinden, die eigentlich nicht zusammen gehören, gebiert Unmut, und der Unmut gebiert größere Schwierigkeiten, weil die Leute, um ihren Unmut auszudrücken, wieder ganz links oder ganz rechts wählen und der Raum, wo die Mitte manövrieren kann, immer schmaler wird. Das ist der Teufelskreis. So, und da kommt man nur durch gemeinsames Anpacken raus.
Und dafür ist Vertrauen wiederum wichtig. Und Friedrich Merz hat ja immer wieder betont, wie sehr während der Koalitionsverhandlungen das Vertrauen zwischen Union und SPD gewachsen sei. Vertrauen als Grundlage für eine funktionierende Regierung. Ein Vertrauen, das es in der Ampelregierung am Ende nicht mehr gegeben hat. Wie groß ist denn jetzt das Misstrauen in der schwarz-roten Koalition nach dieser verkorksten Kanzlerwahl?
Naja, auch hier eine Parallele. In dem letzten Jahr der Ampel gab es das große Thema einer Rentenreform. Du erinnerst dich. Christian Lindner hatte sie Olaf Scholz mit Handschlag zugesagt und er hat sie nicht durch die eigene Fraktion bekommen. Weil die immer wieder gesagt haben, das haben wir uns doch anders vorgestellt, das wollen wir doch nicht, das ist doch nicht liberal. So, und jetzt hast du einen Lars Klingbeil, der einem Friedrich Merz zugesagt hat, wenn wir das so machen, wie besprochen, dann wählen wir dich zum Kanzler. Und im ersten Wahlgang hat eine größere Menge von Sozialdemokraten wahrscheinlich gesagt, nee, das machen wir eben nicht, lieber Lars Klingbeil. Also innerhalb dieser Formation der politischen Mitte fällt es der Führung schwerer, die Gefolgschaft herzustellen, die man braucht, um eine demokratische Verlässlichkeit überhaupt zu schaffen.
Was Lars Klingbeil jetzt angesprochen, der hat ja in den vergangenen Wochen die SPD komplett auf sich zugeschnitten. Und das letzte Meisterstück war jetzt die Postenvergabe im Kabinett. Da hat er die ganze alte Ministerriege abgeräumt, von Hubertus Heil bis Karl Lauterbach. Saskia Esken hat auch keinen Posten bekommen. Jetzt sitzen da vor allem Vertraute von Lars Klingbeil. Und so mancher Kommentator hat das alles ein machtpolitisches Meisterwerk genannt. Aber die SPD-Fraktion, deren Vorsitzender ja Lars Klingbeil noch ist, die hat er offenbar nicht im Griff. Was heißt das für ihn in den kommenden Wochen und Monaten in dieser Regierung?
Inhaltlich fand ich das nicht unklug, wie Klingbeil das gemacht hat in den Koalitionsverhandlungen, weil er hat sich eine robustere Grenzpolitik abhandeln lassen. Er hat sich eine Reform des Bürgergeldes abhandeln lassen. Also zwei Dinge, wo ich glaube, er von der Union einen Preis verlangen konnte für etwas, was ihm eigentlich nutzt. Weil wenn Ruhe eintritt in der Migrationsfront, wird es als allererstes der SPD nutzen. Entschuldige. Und wenn das Bürgergeld weg ist und der Eindruck weg ist, das Lohnabstandsgebot funktioniert nicht mehr, wird es auch der SPD nutzen. Das fand ich eine kluge inhaltliche Aufstellung, weil er ja auch auf der anderen Seite dafür viel bekommen hat in anderen Politikfeldern. Personell stimmt natürlich, es ist jetzt seine Show. Er ist die eindeutige Nummer eins. Übrigens spiegelbildlich dazu, wie es in der Union ist. Wenn man jetzt mal die CSU rausnimmt, der CDU-Teil ist auch extrem auf Merz zugeschnitten. Also es ist alles jetzt Lars Klingbeils Show im Kabinett. Und ob die neuen Leute, die ja so toll und so jung und so, ob die das auch alle schon drauf haben, mal abwarten.
Robin, ich danke dir sehr für deine Einschätzung. Und du wirst ja heute mit Friedrich Merz nach Frankreich und Polen fliegen. Und am Abend werden wir dann eine neue Folge von Machtwechsel aufnehmen, die unsere Hörerinnen und Hörer dann am Donnerstagmorgen ganz frisch präsentiert bekommen. Robin, ich wünsche dir einen guten Flug.
Bis dahin.
Wo immer die Pioneer Band zu hören ist, da ist der Klartextbus nicht weit. Am Montag gab es 120 Minuten Live-Journalismus, Musik und Talk in Hamburg vor Publikum.
Also, das war eine super gute, tolle Veranstaltung und ein toller Eindruck, den wir hier gewonnen haben. Und was mir besonders toll gefallen hat, war die Spontanität, die Spritzigkeit, diese absolute Souveränität, mit der auch vieles so schön rüberkam.
Die Tour geht weiter. Celebrating Democracy. Wir kommen auch nach Essen, nach Berlin, zweimal nach München. Und am 26. Mai ist der nächste Halt in Stuttgart im Apollo-Theater. Today is- Gabor Steingart begrüßt sie dort mit dem Pioneer-Team. Live auf der Bühne, auch Chelsea Speaker und Aleph Dohan sind dabei. Und wir freuen uns in Stuttgart als Special Guest auf Günther Oettinger, ehemaliger CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Danach lange Jahre EU-Kommissar, unter anderem für Energie. Heute ist er Präsident der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht und er ist eine konservative Stimme für Marktwirtschaft, für Realpolitik und Europa.
Mehr Europa und mehr Wettbewerbsfähigkeit in einer Marktwirtschaft und Europa soll die großen Themen angehen und bei den kleinen Themen die Menschen unbürokratisch in Ruhe lassen.
Sein Blick auf den Stolperstaat von Schwarz-Rot, Friedrich Merz und was sich ändern muss in Deutschland, das alles am 26. Mai in Stuttgart. Celebrating Democracy, präsentiert von der Brost-Stiftung. Alle Tickets und Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Börsenreporterin vor Ort, Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, der US-Chip-Hersteller AMD hat die Bücher aufgemacht und du hast für uns reingeschaut. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Sehr gut, Dagmar. AMD hat seinen Umsatz um 36% steigern können und den Gewinn um 55%. Damit konnten die Erwartungen der Wall Street übertroffen werden und auch der Ausblick viel besser aus als gedacht. Allerdings rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzverlust von $700 Millionen im laufenden Quartal durch die neuen Exportkontrollen für KI-Chips nach China. Bis zum Ende des Jahres könnten sich diese Verluste auf $1,5 Milliarden steigern. Im abgelaufenen Quartal gab es vor allem einen Plus im Bereich Datenzentren. Da ging der Umsatz um 57% nach oben. Ein besonderes Wachstum gab es auch bei PC-Chips. Von der Unternehmensführung hieß es, dass das Unternehmen trotz der regulatorischen Herausforderungen ein starkes Quartal abgeliefert habe und die Produktpipeline für weiteres Wachstum sorge. Die Nachfrage nach KI-Hardware treibe das Geschäft weiter an. Die Anleger waren insgesamt auch zufrieden. Für die AMD-Aktie ging es nachbörslich um 1,7% nach oben.
Und Anne, dann gibt es noch Neuigkeiten von Ferrari. Was ist da bei dem Automacher los?
Ja, auch da gab es echt starke Zahlen, trotz der Handelsrisiken. Ferrari konnte seinen Gewinn um 17% steigern, den Umsatz um 13%. Und das, obwohl die Auslieferungen nur leicht um 0,9% stiegen. Es gab eine besondere Nachfrage nach personalisierten Fahrzeugen. Und interessant war auch, der Anteil der Hybridmodelle lag bei 49%, der Verbrenner bei 51%. Der Ausblick wurde auch bestätigt, die Einführung der US-Zölle auf EU-Autos könnte die Gewinnmarge zwar um 0,5% verringern. Ferrari reagiert darauf allerdings mit Preissteigerungen von bis zu 10% bei bestimmten Modellen. Die Ferrari-Führung blickt auch trotz der Unsicherheiten durch die Zölle zuversichtlich in die Zukunft und setzt weiter auf exklusive, innovative Modelle. Die Ferrari-Aktie konnte dadurch um 1,7% zulegen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Ludwig van Beethoven auch in der schwersten Zeit seines Lebens auf eine sehr absolute und radikale Art seiner großen Liebe treu geblieben ist, der Musik. Heute im Jahr 1824 wurde sein letztes Werk unter besonderen Umständen uraufgeführt, die 9. Sinfonie. Die Fertigstellung der Komposition war eine Qual gewesen. Jahrelang hatte sich Beethoven fieberhaft abgemüht, die richtigen Melodien und die richtige Form zu finden. Und das alles vor dem Hintergrund schwerer persönlicher und gesundheitlicher Probleme. Aber er bekam sie fertig, seine 9. Sinfonie. Niedergeschrieben auf 200 losen Blättern mit Unmengen kryptischer Anmerkungen und Hinweise. Sogenannte Notenkopisten mussten ran und entziffern und sauber abschreiben, was der Meister dahin gekritzelt hatte. 1824 fand also die Uraufführung des Meisterwerks statt, mit großem Orchester. Natürlich ging dieses Ereignis im Wiener Kärntner Tortheater über die Bühne. Das Haus war damals das Zentrum der Opernkunst. Das Who is Who der Wiener Schickeria kam vorbei, um das neue Meisterwerk live zu hören und das Musikgenie Beethoven selbst zu sehen. Denn er stand da oben, neben dem Kapellmeister, der das Orchester dirigierte. Beethoven, seine handschriftlichen Notizen bei sich, leitete den Kapellmeister, zeigte in der Notenpartitur auf Passagen und deutete die verschiedenen Tempi an. Als frenetischer Applaus aufbrandete, reagierte Beethoven nicht, denn er hörte es nicht. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits fast taub. Und obwohl er kaum Gehör mehr hatte, wegen einer geheimnisvollen Krankheit, so ließ er sich die Musik nicht nehmen. Er hörte sie in seinem Kopf, auch bei der Uraufführung mit dem lauten Orchester. Als er die Standing Ovations sah, verbeugte er sich laut Augenzeugen auf unbeholfene und rührende Weise. Er war kein Selbstdarsteller, er war scheu und mied die Menschen. Seine Welt war und blieb allein die Musik. Rund 3 Jahre später starb Beethoven. Der Legende zufolge waren seine letzten Worte: Im Himmel werde ich hören.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass sogar Käsesorten in diesen turbulenten Zeiten ihre Luftigkeit verlieren und man die Löcher im Emmentaler fast schon mit der Lupe suchen muss. Früher, da war der Schweizer Exportschlager noch ein bisschen verrückt und individuell. Die Löcher waren teilweise so gigantisch groß, dass Luft quasi zur Hauptkomponente des selbstgeschmierten Käsebrots wurde.
Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot.
Aber diese Zeiten sind vorbei. Denn seit 20 Jahren leidet der Emmentaler unter einem akuten und zunehmenden Löcherschwund. Verantwortlich für diese Misere, wie für so viele andere auch, ist die Bürokratie. Denn seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurden die Käse- und Hygienevorschriften massiv verschärft. Die Milch wird jetzt feiner gefiltert, sodass die von Natur aus enthaltenen Bakterien und Heupartikel auf ein Minimum reduziert werden. Ohne Bakterien aber gibt es auch keine oder nur sehr wenige Löcher. Die gebotenen Standards werden erfüllt, als Konsequenz verschwindet dann aber auch die liebgewonnene Löchrigkeit. Der Schweizer Käser Urs Schlüchter sagte der Tagesschau:
Eigentlich ein Paradox, wir werden immer sauberer. Aber immer sauberer ist nicht immer die beste Lösung. Also eine gewisse Verunreinigung, damit der Emmentaler die Löcher bewahren kann, die braucht es einfach.
Und darum haben die Schweizer Käseproduzenten nun gerichtlich erstritten, dass beim Emmentaler Heublumenpulver untergemischt werden darf, um die Bakterienbildung trotz Hygienestandards beizubehalten. Die Löcher sind gerettet, der Käse kann wieder atmen, die große Käsefrage ist gelöst. Die Antwort, das wusste schon Bob Dylan, liegt in der Luft.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.